Ja, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch und vielen Dank für diese Lieder. Deine Schönheit wird nie vergehen. Wir haben im ersten Lied gesungen, ich werde mich auf deinen Namen berufen. Mein Glaube wird gestärkt werden in der Gegenwart meines Erretters. Okay, es war auf Englisch, aber ich denke, das ist wunderbar, dass wir solche Lieder singen dürfen. Und es ist auch wunderbar, dass wir als Christen beten dürfen. Ich finde das immer wieder eine wunderbare Sache und es ist ja oft auch Gegenstand des Gottesdienstes, es ist Teil des Gottesdienstes. Und ich würde gerne ein paar Gedanken mit euch teilen über etwas ganz Besonderes, was wir in der Bibel finden. Aber zunächst wollte ich mal beginnen, und es erinnert mich so an Stefan, der ist ja jetzt, hat er ja den Vorrang als Lehrer, die haben ja doch recht lange Urlaub, also nicht so lange wie wir, aber er hat ja schon mal in der Vergangenheit den einen oder anderen Gottesdienst oder seine Predigt mit einem Witz begonnen. Und da habe ich dann auch so ein paar gefunden, die sind vielleicht ein bisschen flach, aber zum Beispiel den hier, ne? Ich wollte eben mal mit Spider-Man telefonieren. Hat er doch tatsächlich kein Netz. Ne? Und danach, da habe ich dann bei den Weight Watchers angerufen, hat keiner abgenommen. Und der DJ ne, von gestern Abend, der, als ich den versucht habe anzurufen, da hat er einfach aufgelegt. Und beim Flughafen, da hat leider auch keiner abgehoben. Und dann habe ich es im Hotel versucht. Die hatten leider keinen Empfang, aber war echt blöd. Aber immerhin im Krankenhaus, ne, Sabine, jetzt mal um die Fahne hochzuhalten, im Krankenhaus, da konnte man mich immerhin noch verbinden. Das war schon gut, aber dann ging es natürlich weiter. Als ich bei der Deutschen Bahn angerufen habe, da gab es echt keinen Anschluss. Ne? Und als mir dann wirklich, ich war so kurz vorm Platzen, als mir dann fast der Kragen geplatzt ist, da habe ich mich dann direkt an Friedrich Merz gewandt, musste leider feststellen, habe mich verwählt. Ja. Aber okay, ich weiß nicht, es gibt ganz viele von diesen flachen Witzen, ihr kennt sicherlich auch noch den einen oder anderen, aber ich meine, so blöd sich diese Witze anhören, aber stellt euch einfach mal vor, wir würden bei Gott anrufen und Gott wäre nicht da. Das wäre furchtbar, das wäre grauenhaft. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Und auch das, was wir jetzt am Anfang des Gottesdienstes gemacht haben, unser Lobpreis, diese Lieder, das Gebet, das würde einfach wieder zurückkommen. Das würde einfach wieder auf den Boden fallen. Das kommt oben gar nicht an. Ich denke, das wäre eine schreckliche Situation. Und deswegen freut mich das umso mehr, dass wir Gottes Wort haben, dass wir die Bibel haben. Und die sagt ganz klar, Gott hat immer ein offenes Ohr für uns. Und ich denke, ihr alle kennt diese Telefonnummer Gottes, den Notruf Gottes. Ne? Die Monika, die du hast das auch schon öfter hier erwähnt, im Psalm 50, Vers 15. Bist du in der Not, dann ruf mich einfach zu Hilfe und ich werde dir helfen und du wirst mich preisen. Das ist wunderbar. Das ist immer wie so eine Direktschaltung. Und neben diesem Vers finden wir in der Bibel auch ganz viele andere Verse, wo klar immer wieder ausgesagt wird, Gott hört uns. Und deshalb werden wir auch immer wieder aufgefordert, genau das auszunutzen. Wir werden immer wieder aufgefordert, zu ihm zu sprechen, mit ihm zu reden, zu beten. Zum Beispiel in 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 17. Wir dürfen beten, immer und zu jeder Zeit. Und ich denke, das ist eine wunderbare Sache. Das ist wie mit einem besten Freund. Das ist wie mit den Eltern. Das ist wie mit seinem Partner. Und das kann auch durchaus unterschiedlich sein. Und wir finden das auch in der Bibel, gerade wenn ihr an die Psalmen denkt. Wir können mal klagen. Wir können ruhig mal das rauslassen, was uns bedrückt. Wir können aber auch mal loben. Wir können auch mal kundtun, das, was uns freut, wo wir wunderbare Sachen erleben. Wir dürfen danken. Wir dürfen bitten. Und wir dürfen auch einfach mal mitteilen, ein Anliegen vorbringen, Fürbitte für jemand tun. Und wir dürfen auch Sorgen teilen und vieles mehr. Und Gott möchte uns zuhören und mit uns kommunizieren. Ich denke, das ist wunderbar. Gott hat immer einen freien Anschluss für uns. Er legt nie auf. Er hat auch keine Warteschleife. Ich weiß ja nicht, wie euch das geht, je nachdem, wo man anruft. Gestern, sag mal, ich war einfach zu dumm, den Akku unseres E-Bikes aus diesem Fahrrad rauszubekommen. Ich habe schlicht und ergreifend den falschen Schlüssel genommen. Aber da habe ich versucht, bei Fahrrad XXL anzurufen. Warteschleife, ne? Ihr kennt das. Aber das ist das Schöne, bei Gott gibt es keine Warteschleife. Ich habe eine interessante Aussage gefunden von einem Engländer, der hat eine Gebetsbewegung gegründet, 24-7 Prayer. Ich meine, ist auch so ein modernes 24-7. Aber ist okay, das nennt man heute so. Ich lese euch mal vor, was er gesagt hat. Ist leider auf Englisch. Can I be honest with you? I'm actually not into prayer. I'm into Jesus, so we talk. I don't believe in the power of prayer. I believe in the power of God. So I ask for his help. Habt ihr das verstanden? Also kann es vielleicht einer übersetzen? Okay, also ich habe das für euch gemacht. Also ich habe da meinen DeepL nachgeguckt. Also übersetzt heißt das so viel wie, darf ich ganz ehrlich zu dir sein? Ich halte eigentlich nichts vom Beten. Ich glaube an Jesus, also rede ich mit ihm. Ich glaube nicht an die Kraft des Gebetes, ich glaube an die Kraft Gottes. Deshalb bitte ich ihn um Hilfe. Zuerst habe ich gedacht, das kann doch jetzt nicht sein. Ne? Also jemand, der so eine Gebetsbewegung gründet, dessen Anliegen Gebet ist, der äußert sowas. Aber wenn man länger darüber nachdenkt, was er gesagt hat, dann kommt man eigentlich dahinter, eigentlich hat er gar nicht so Unrecht. Denn es kommt in Wirklichkeit ja gar nicht darauf an, dass ich bete, nur um zu beten. Oder dass ich denke, da ist jetzt eine besondere Kraft drin, nur weil ich das so denke. Sondern es kommt darauf an, dass ich das glaube, dass ich das für wahr halte, dass ich das in Anspruch nehme. Und deswegen denke ich, sind diese Verse oder ist dieser Ausspruch gar nicht so verkehrt, neu darüber nachzudenken. Was ist denn wirklich meine Motivation, um zu beten? Nur weil in der Bibel steht, als Christ sollst du beten? Nur weil in der Bibel steht, ja, dann wird Gott dich auch hören? Ich denke, da steckt viel mehr dahinter. Ich denke, für Christen ist Gebet ein lebendiger Atem. Das ist wie Luft einzuatmen, die wir brauchen. Das ist keine lästige Pflichterfüllung. Das ist nicht so ein To-Do, habe ich jetzt von meiner Liste abgehakt, sondern es ist ein Ausdruck meiner Beziehung. Meiner Beziehung zu Gott. Und diese Beziehung, dieses Gespräch, das kann überall stattfinden. Und wir alle kennen eines der bekanntesten Gebete in der Bibel, das Vaterunser. Und ich habe euch mal die beiden Ausschnitte, die es in der Bibel dazu gibt, mitgebracht. Und ich möchte gerne mit euch ein bisschen über dieses bekannteste Gebet der Welt nachdenken. Es wird in allen Kirchen und Gemeinden seit Hunderten von Jahren weltweit gebetet. Das Vaterunser oder, wie man es auch nennt, das Gebet des Herrn. Nun, dazu muss ich vielleicht vorweg schicken, dass so von meiner persönlichen Entwicklung ich eigentlich diesem Gebet immer sehr skeptisch gegenüberstand. Das lag vielleicht auch ein bisschen daran, wo man am Anfang seines Glaubenslebens groß geworden ist, wie diese Gemeinde ausgerichtet oder geprägt war, vollkommen egal, welche Gemeinde das war. Aber da müssen wir sagen, das wurde da eigentlich so gut wie nie gebetet. Es wurde auch kaum darüber gesprochen. Natürlich hat man mal gefragt, Mensch, warum kommt denn das hier nicht vor? Und dann bekam man meistens die Antwort, das braucht man eigentlich nicht. Das wird doch oft nur so dahergeredet. Es kommt aus der Kirche. Und da vielleicht auch in manchen Gemeinden man noch vor gar nicht so allzu langer Zeit massiv von der Kirche verfolgt wurde, hat man vielleicht da so ein paar Barrieren aufgebaut. Denn ihr wisst das auch, gerade auch in der Brüderbewegung oder auch in vielen freien Gemeinden ist am Anfang doch recht heftig, gab es einen heftigen Gegenwind und man wurde mehr oder weniger verfolgt und als Sektierer abgestempelt und dann gab es da schon gewisse Vorbehalte. Also lasst das mal. Und wenn wir ehrlich sind, ich denke, jeder von uns hat das vielleicht schon mal erlebt, auch gerade wenn man in der Kirche an Gottesdiensten teilnimmt, es wird manches Mal vielleicht auch achtlos vor sich her gemurmelt. So wie so ein Automatismus. Jeder kennt das irgendwo, hat das auch gelernt. Auch von Leuten, die eigentlich mit Glauben und mit Christsein gar nichts zu tun haben. Und vielleicht ist es deshalb so, dass es manchmal ein wenig abgenutzt wirkt. Und das war vielleicht einer der Gründe, warum ich zunächst mal gegenüber dem Vater unser relativ negativ eingestellt war. Aber wenn ich ehrlich bin, wenn man anfängt, darüber nachzudenken, dann stellt man ja zunächst mal fest, von wem kommt denn das Vaterunser? Und dann stellt man auch wiederum fest, es kommt ja mitnichten aus der Kirche, auch wenn sie es benutzen. Das ist ja nicht irgendwas, was da jemand aufgeschrieben hat, nicht irgendein Gebet, sondern dieses Gebet steht in der Bibel. Ja, also wenn wir kennt ihr ja dieses berühmte Schweizer Kräuterbonbon, ne? Wer hat es erfunden? Ja, Ricola, he? Genau, also hier in dem Fall könnten wir sagen, es hat nicht die Kirche erfunden oder irgendwer, sondern Jesus hat es erfunden. Es ist ein Gebet, das Jesus uns mit auf den Weg gegeben hat. Und ich denke, deswegen lohnt es sich, darüber nachzudenken. Es muss eigentlich ein interessantes, ein vielsagendes, ein wichtiges, vielleicht ein bereicherndes Gebet sein. Auch wenn vielleicht manch einer es einfach nachplappert, das ist sicherlich schade. Aber deswegen ist das Gebet ja nicht schlecht, sondern lediglich der Umgang mit ihm. Und dieses Vaterunser, das Gebet des Herrn, das finden wir einmal im Matthäusevangelium, das ist hier die linke Seite, und es finden wir auch im Lukas-Evangelium und dort ein wenig kürzer. Wenn man sich den Hintergrund der beiden Textpassagen anschaut, dann finden wir bei Matthäus das Vaterunser im Rahmen der Bergpredigt. Und in diesem Zusammenhang betont Jesus, dass Gebet keine Plapperei ist. Auch lautes Gebet ist nicht dazu da, sich irgendwo zu profilieren. Und er bringt sozusagen ein Mustergebet als Beispiel. Interessanterweise das einzige von Jesus gelehrte Gebet. Und beim Lukas, da beantwortet mit diesem Gebet Jesus eine Frage, eine sehr ernste Frage seiner Jünger, wie sollen wir beten? Und auch dort bringt er diese Worte. Wir können davon ausgehen, dass Jesus sicherlich mehrmals über dieses Gebet gesprochen hat, über diesen Inhalt. Und ich sag mal, in der Kirche, in den Gemeinden hat sich in der Regel die Version von Matthäus durchgesetzt. Auch in der Urgemeinde als kompaktes Gebet, dicht und komprimiert. Es enthält ganz einfache Sachen wie die Bitte ums Essen, das Verhältnis zum Nächsten und es spannt den Bogen bis zur Vollendung des Reiches Gottes in der Zukunft. Und mit dem Vater Unser hat er seinen Jüngern sozusagen so etwas wie Verhaltensmaßregeln, so ein Template oder so ein Master mitgegeben, eine Zusammenfassung der Lehre Jesu über das Reich Gottes. Ich denke, wir können das mal lesen. Papier zu sparen, ein bisschen aufgeschrieben, aber ich denke, ihr alle kennt das. Und ich sage da mal bewusst so die Unterschiede zwischen den beiden Versionen. Es beginnt also, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Bei Lukas ist es etwas kürzer, ne? Da fehlt der Bezug zum Vater im Himmel, da wird er nur mit Vater angewiesen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Auch bei Lukas finden wir diesen Satz, dein Reich komme. Der Wille des Herrn im Himmel und auf Erden finden wir dort nicht. Aber unser tägliches Brot gibt uns heute, auch das finden wir sinngemäß in Lukas fast wortwörtlich wieder. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. In Lukas heißt es, und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig wird. Ich denke, auch das ist inhaltlich vergleichbar. Vers 13, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. In Lukas wird sich beschränkt auf das Versuchen, auf das Führen in Versuchung, während Matthäus hier das Erlösen von dem Bösen ergänzt. Und der letzte Vers, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, das ist etwas, was man in den Urhandschriften nicht findet. Das ist sozusagen der Abschluss eines Gebetes. Ich komme gleich nochmal darauf zurück. Das Vaterunser, das ist vor allen Dingen ein gemeinsames Gebet. Das kann man ganz einfach daran feststellen. Es heißt ja nicht mein Vater im Himmel, sondern unser Vater im Himmel. Auch ein interessanter Aspekt. Also etwas, und was auch gut und richtig ist, dass es in der Gemeinde gebetet wird. Natürlich dürfen wir es auch für unser persönliches Gebetsleben nutzen. Wenn wir jetzt mal die einzelnen Elemente so im Schnelldurchgang durchgehen, dann denke ich, wird uns vielleicht das eine oder andere noch weiter klar. Eine interessante Sache oder Übung oder wie auch immer man das nennen will, ist, dass man das Gebet wirklich Zeile für Zeile durchgehen kann und dass man eigentlich nach jeder Zeile auch stoppen kann und das Ganze dann weiter mit seinen eigenen persönlichen oder mit den Anliegen unserer Gemeinde ergänzen kann. So in dem Sinn, wie der einzelne Vers begonnen hat. Fangen wir mit dem ersten Vers an. Vater unser im Himmel. Schon das erste Wort. Vater. Schon das erste Wort drückt etwas aus, was für uns als Christen wichtig sein soll. Der Herr wird direkt angeredet. Es wird direkt eine Beziehung hergestellt. Und wir alle wissen, dass jeder hat eine Beziehung zu seinem Vater. Sie mag gut sein, sie mag schlecht sein, aber es kommt eine Beziehung zum Ausdruck, eine väterliche Beziehung. Und egal, wie es mir gerade geht, diese Beziehung, die bleibt immer bestehen. Die kann mir keiner wegnehmen. Ich kann gegebenenfalls irgendwo adoptiert werden oder alles Mögliche, was es heutzutage so gibt. Aber diese Beziehung, die bleibt. Und hier wird der Vater im Himmel angeredet. Das ist der, von dem wir vorhin festgestellt haben, er hat ein offenes Ohr für mich. Er hört mich. Und Vater oder Pater, wie es in der griechischen Sprache heißt, oder wie möglicherweise oder wahrscheinlich Jesus in seiner aramäischen Muttersprache das ausgedrückt hat, dass er nämlich das Wort Abba benutzt hat. Abba. Und da schwingt etwas mit, was wir in unseren Breitengraden kennen, Papa. Diese liebevolle Bezeichnung zu seinem Vater. Und die drückt eins aus, also zumindest kann ich das von mir sagen, das Vertrauen, das ich als Kind in meinen Vater habe, wenn ich ihn Papa nenne und nicht so förmlich Vater. Und weiter geht dieser Vers, geheiligt werde dein Name. Und direkt unmittelbar mit diesem Ausdruck, dieser Beziehung, kommt hier eins ganz deutlich hervor und was ich denke, was wichtig ist. Wo ich auch manchmal, wo es mir ein bisschen wehtut, wenn ich höre, wie man so auch mit Gott dem Vater, mit seinem Sohn umgeht. Hier kommt Respekt zum Ausdruck. Respekt vor diesem Vater, zu dem ich rede. Denn dieser Vater, er ist Gott, Jahwe. Der ganz anders ist, der ganz besonders ist, der heilig ist, der Alleskönner, mein Vater. Und eigentlich kann man hier schon wieder stoppen. Und ich kann alles das anführen, was mir einfällt, um genau diesen Vater, um diesen Abba zu loben. Für alles, was er tut, für das, was er ist. Ich denke, da fallen uns ganz viele Dinge ein. Weiter geht es, dein Reich komme. Interessanterweise, und das haben wir sicherlich schon öfter auch betrachtet, in der ersten Bitte geht es nicht um mich. Und das ist vielleicht auch immer wieder etwas, was wir uns selber vornehmen können, wenn wir beten. Zuerst kommt Gott an erster Stelle. In der ersten Bitte geht es nicht um mich, es geht um Gottes Reich, um das Himmelreich. Und seit Jesus auf dieser Welt oder hier unter uns war, ist es angebrochen. Das war vielleicht vorher in Ansätzen in Israel schon zu erkennen, aber es kommt, unaufhaltsam. Und mit seiner Wiederkunft wird es endgültig kommen. Und auch hier kann ich wieder innehalten? Was ist meine Aufgabe hier auf dieser Erde? Ich denke, wir alle wissen, dass dieser Liebesbrief Gottes an die Menschen zu sein ein Zeugnis. Ich kann das weitergeben und ihr wart ja schon mal unterwegs, auch draußen auf der Straße, um dieses Evangelium weiterzugeben, um Menschen einzuladen. Aber es gibt ja noch viel mehr dort, wo wir stehen, in unserem Arbeitsplatz, in meiner Familie, bei Freunden. Überall, wo ich bin, kann ich dieses Zeugnis geben. Wir sind Zeugen und Bürger dieses wunderbaren Reiches. Aber wir können noch viel mehr machen. Wir können beten für diejenigen, die hinausgehen in die Welt. Denken wir an Bejala, denken wir an Buhai, denken wir auch an Evelyn und Oliver. Danke für die Mitteilung im Church Tool. Weil das hilft uns einfach, uns immer wieder auch daran zu erinnern. Wir können dafür beten. Und das alles ist ein Teil von diesem Teil, dein Reich komme. Wir sind ein Teil davon, das vorzubereiten. Wir dürfen aber auch für uns hier als Gemeinde beten. Denken wir an die Ute mit ihrem Muskelfaserriss, an viele, die es nicht leicht haben, die vielleicht gezeichnet sind durch Krankheiten. Aber natürlich auch für unsere Familie, für unsere Ehe, für die Kinder. Und ich bin froh, dass Bettina mich immer wieder daran erinnert, wenn wir beten, hast du noch daran gedacht, wir könnten auch für den beten, wir könnten für den beten. Weil, wenn wir ehrlich sind, wir sind so Gewohnheitstiere und sind doch, wir lieben so einen Trott, aber es ist immer gut, wenn wir uns bewusst daran erinnern, wen können wir in unser Gebet einschließen. Es geht weiter. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das Schöne ist, dass wir wissen dürfen, im Himmel, da ist schon alles gut. Aber hier auf dieser Erde noch lange nicht. Hier herrscht Krieg, Neid, Missgunst. Denken wir an die Umweltzerstörung. Wir haben das in den letzten Wochen und Monaten erlebt, was da auf uns zukommt. Aber auch Egoismus, Diktatoren, Lügen, denen wir ausgesetzt sind. So viele Dinge, die einfach nicht in Ordnung sind. Schlimme Dinge passieren. Wir lesen über Anschläge. All diese Dinge sind schrecklich. Aber auch hier haben wir das Vorrecht, dass wir dafür eintreten dürfen. Wir können auch für die Menschen beten, die jetzt in der Verantwortung sind. Egal, ob das hier in dieser Stadt der Bürgermeister ist oder der Ministerpräsident oder ob das unser Bundeskanzler ist, ob es für Europa ist oder denken wir an die Auseinandersetzungen im Iran. Ganz, ganz viele Dinge. Auch dafür dürfen wir beten. Aber auch für die, die uns vielleicht Angst machen, wenn wir weiter in Richtung Osten denken, an alle Höckes und Weidels dieser Welt. Auch sie können sich verändern lassen durch Gott. Wir dürfen dafür beten. Für all die Kriegsländer, für die Menschen, die ihre Heimat verloren haben. Wenn wir darüber nachdenken, dann hören wir gar nicht mehr auf zu beten. Der nächste Abschnitt, der wirft jetzt den Blick auf uns selber. Unser tägliches Brot gib uns heute. Ja, auch dafür dürfen wir beten. Wir leben zum Glück in einem Land, in dem es uns gut geht. Wir haben alles. Denken wir zum Beispiel nur mal an unser Brot. Deutschland, der Brotweltmeister. Wenn ihr zum Bäcker geht, und dann seht ihr da die vollgefüllten Körbe allein von Brötchen. Ne? Und da gibt es ja auch normale Brötchen, aber normale Brötchen. Ne? Roggenbrötchen, Mohn, Sesam, Kartoffelbrötchen, Käsebrötchen, Laugenstange, Croissant. Ich weiß, euch fällt noch bestimmt viel mehr an. Angeblich über 3.183 Brotsorten gibt es in Deutschland. Und ich kann euch eins sagen, also nach 3 Wochen Kroatien weiß man das wieder zu schätzen. Ne? Also da gibt es neben Weißbrot auch Weißbrot und da gibt es noch ein anderes Weißbrot, aber mittlerweile gibt es auch ein bayerisches Brot, da ist irgendwas von Roggen auch drin, aber das war es eigentlich. Ne? Aber eigentlich können wir dankbar sein. Wir könnten in so einer Bäckerei einen Freudentanz aufführen und dankbar sein. Aber ich denke, was hier gemeint ist, ist etwas, was noch viel weiter geht. Dass wir nämlich aufgefordert sind, uns dessen bewusst zu werden. Bewusst zu leben, Lebensmittel nicht zu verschwenden, von seinem Reichtum abzugeben. Und eins ist interessant. Jesus fordert die Jünger hier auf, für die tägliche Versorgung zu beten. In Lukas lesen wir das Tag für Tag. Nicht so ungefähr, sorgt doch jetzt mal dafür, dass ich so die nächsten 25 Jahre genug zu essen habe, dann ist das ja einmal erledigt. Sondern hier geht es um eine ganz bewusste Bitte um die tägliche Versorgung. Es geht letztendlich um Genügsamkeit, um Bescheidenheit. Es geht auch um Freiheit und Verzicht. Aber das Wesentliche ist, dass wir als Christen uns auf Gott verlassen. Auf ihn vertrauen, so wie uns die Bibel das sagt. Und es geht weiter. Wieder geht es um uns persönlich. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und diese Zeile hat es wirklich in sich. Zunächst mal würde man ja denken, was soll denn das hier? Eigentlich hat Jesus doch uns die Schuld ein für alle Mal vergeben. Ja, das ist richtig. Aber hier geht es nicht um die Erlösung, sondern hier geht es darum, dass wir immer wieder Tag für Tag uns die Füße schmutzig machen. Dass wir immer wieder straucheln, dass wir immer wieder Fehler begehen, immer wieder hinfallen. Aber wir dürfen immer wieder neu die Gnade Gottes in Anspruch nehmen. Und er gewährt sie uns. Er ist der, der uns die Hand reicht, der uns aus dem Sumpf zieht, wenn wir drohen unterzugehen. Wir dürfen immer wieder neu unsere Schuld, unser Fehlverhalten, unsere Fehler vor ihm bekennen. Und umgekehrt, er hat uns zuerst vergeben. Auch wir dürfen diese Liebe, die Jesus uns gezeigt hat, indem er genau dafür am Kreuz gestorben ist, auch anderen wiedergeben. Wir dürfen anderen vergeben, die an uns schuldig geworden sind, die einen Fehler machen. Wir dürfen ihnen verzeihen. Und wir dürfen auch Gott bitten, dass er uns hilft, das hinzukriegen. Das ist gar nicht so einfach. Wir sind oft stolze Menschen, die auf ihr Recht pochen. Hey, der hat mir doch was angetan, der muss jetzt sich hier bewegen, der muss kommen. Nein, Jesus will uns helfen, dass auch wir unseren Feinden, denen, die uns vielleicht schaden wollen, vergeben. Dass wir ihnen die Hand reichen, dass wir auf sie zugehen. Und jetzt geht es wirklich ins Eingemachte. Jetzt geht es in den Bereich, über den wir eigentlich gar nicht so gerne sprechen. Ne? Das ist so etwas lieber so für mein Kämmerchen, für zu Hause. Und führe uns nicht in Versuchen. Wie oft werden wir angegriffen, werden wir versucht, verführt. Oft beginnt es in unserem Kopf mit Gedanken, mit dunklen und bösen Gedanken. Vielleicht auch ausgelöst durch Bilder oder Texte oder durch Filme, die wir uns anschauen, wo wir genau wissen, die sind eigentlich nicht gut für uns. Vielleicht auch angeregt durch andere Menschen, die uns mitnehmen wollen und mit hundertprozentiger Sicherheit immer initiiert durch den Verführer, durch den, der uns ein Beinchen stellen will, durch den, der unsere Verbindung zu Gott ja irgendwie so unter den Teppich kehren will. Ne? Der sagt, guck mal, so doll ist das doch gar nicht. Und auch dafür dürfen wir beten. Und das wird hier zum Ausdruck gebracht. Wir dürfen um den Schutz Gottes beten, dass wir nicht verführt werden. In allen Bereichen unseres Lebens, in der Ehe, in der Familie, bei unseren Freunden, hier in der Gemeinde, wo immer wir stehen. Denn eins, und das kommt ja auch zum Ausdruck, dessen dürfen wir uns bewusst sein, der Kampf geht gegen böse Mächte. Und wir als Mensch allein haben da oft keine Chance. Aber mit Gottes Hilfe können wir widerstehen. Auch das drückt der Epheserbrief in Kapitel 6, Vers 12 aus. Es geht weiter, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und gemeint ist hier der Böse in Person, Satan, der Verderber, der Durcheinanderbringer, der Gegenspieler Gottes. Wir kämpfen in der Regel nicht nur immer gegen Fleisch und Blut, gegen andere Menschen, sondern wir kämpfen gegen die Mächte der Finsternis, wie es im Epheserbrief ausgedrückt wird. Dafür hat uns Gott aber diese Waffenrüstung gegeben. Und wir sollten uns dessen immer wieder bewusst sein. Dieses Böse, das ist da und das erwischt uns auch immer wieder, weil wir Menschen sind. Aber der Herr, der möchte uns helfen, der möchte uns schützen. Und er möchte uns helfen, dass wir all dies, was da auf uns einprasselt, auch ertragen können. Und damit ist eben auch dieser Wunsch wird hier zum Ausdruck gebracht, dass er bald wiederkommt. Und dann hat das alles ein Ende. Und ich hatte das vorhin schon gesagt, der letzte Vers in dem Matthäusevangelium, das ist ein Lobeshymnus. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Wie gesagt, es steht nicht in der Urschrift der Bibel, spätere Handschriften haben das hinzugefügt. Aber es war damals im Judentum üblich, so ein Gebet mit einem Lobpreis abzuschließen. Und ich denke, das ist sehr schön. Das ist wunderbar, denn das ist wirklich richtig stark, dieser Wunsch. Er fasst das alles nochmal zusammen und er richtet unseren Blick auf unseren Herrn. Ich komme zum Schluss. Was können wir jetzt mit diesem Vaterunser anfangen? Ich persönlich kann sagen, dass ich dieses Vaterunser nutzen kann für mein ganz persönliches Gebetsleben. Natürlich ist die Stärke für uns als Freikirche, dass wir frei beten können, so wie uns das ins Herz gelegt ist. Das ist super. Aber trotzdem ist es kein Widerspruch. Denn ich denke, es kann uns manchmal helfen, wenn man so einem gewissen Template, so einer Vorlage folgt. Wenn du nicht weißt, was du beten sollst, wenn dir die Worte fehlen, nutz dieses Vaterunser als Idee, als Inhalt. Wenn du in großer Not bist, wenn du vielleicht keine Kraft mehr hast, nutze einfach dieses Vaterunser von ganzem Herzen. Richte diesen Wunsch an Gott. Wenn du angefochten bist, wenn du versucht wirst, du kannst das Vaterunser nutzen. Bitte Gott um Hilfe, um Schutz. Wenn du in aller Not nicht weißt, wie du beten sollst, du kannst dieses Gebet nutzen. Du kannst es, so wie ich es vorhin als Beispiel genutzt habe, auch nutzen, um nach jedem Satz deine eigenen Worte dort zu ergänzen. Fülle es mit deinen Worten auf. Du kannst das Vaterunser für dich neu entdecken. Es ist eigentlich ein Schatz, den wir in Händen halten. Es ist genial und vor allen Dingen, es ist von unserem Herrn. Ich hoffe, dass diese Gedanken euch ein bisschen Lust gemacht haben. Zum Abschluss noch zwei von den Witzen, die ich euch vorenthalten habe. Stell dir vor, du rufst beim Lotto an. Kann sein, dass du schon mal die falsche Nummer hast. Ne? Und wenn du deinen Mathelehrer anrufst, dann hat er vielleicht gar nicht mit dir gerechnet. Ne? Aber nein, also Spaß beiseite. Ich denke, das Schöne ist, wir dürfen wissen, Gott hat immer ein offenes Ohr für dich. Du kannst ihn immer anrufen. Das nennen wir Beten. Laut, leise, singend, ob im Auto, im Wald, im Zug, beim Spaziergang oder in der Gemeinde. Mit eigenen Worten oder mit vorformulierten Gebeten. Natürlich auch mit dem Vater unser. Aber immer, immer nur mit der richtigen Einstellung, dass du nämlich dir bewusst bist. Er hört mir zu und er ist es, der dir diese Hilfe schenkt, um die du ihn bittest. Amen.